Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
Reini Bär, hallo, hallo, guten Morgen.
Na, Kopfschmerzen?
Ja, nein, weißt du, Rein, ich bin schon so ein Harttrinker, weißt du, so jemand, der morgens schon den Pegel auf hat, dass ich das gar nicht mehr merke. Das geht alles nur unter.
Das erinnert mich an meinen Leute Sportlehrer.
Das erinnert mich aber leider auch an meinen Sportlehrer, zumindest in der Grundschule. Der hat wirklich geballert. Also wir hatten eine Mathelehrerin, die hatte immer eine Tasse mit Kaffee
Tee?
Vorne auf dem Tisch, mit Kaffee,
ja.
Und du rochst halt in der ersten Reihe komplett, dass da Sherry drin war. Und der Gehalt an Sherry verlief im Laufe der Unterrichtsstunden beziehungsweise des Unterrichtstages exponentiell nach oben. Und ab der sechsten Stunde war gar kein Kaffee und nur noch Sherry drin. Und sagen wir mal, wenn du bei ihr Nachmittagsunterricht hast, hast du gar nichts, also hast du gar nicht mehr verstanden, was sie sagt. Es war immer nur so.
Gelallt,
ja, die war besoffen. Die war total besoffen. Das war fürchterlich.
Also ich hatte einen Sportlehrer, der Happy. Das darf ich, glaube ich, sagen, weil der ist tot mittlerweile.
Oh, ja, Reini, Alter, ey. Das piepen wir dann mal raus, dass du ihn gerade Hack
Piep
genannt hast.
Nein,
okay?
Das ist ein Synonym für was anderes. Der hatte immer so einen Abdruck von so einem Flachmann an der Brusttasche.
Vielleicht war es auch eine Westpackung oder so?
Ja,
oder
ja, bestimmt, bestimmt. Geraucht hat er auch wie sonst was.
Geiler Sportlehrer,
ne? Ja, das ist so geil. Wir hatten vier Sportlehrer bei uns in der Schule, wenn ich mich nicht irre. Fünf vielleicht sogar. Und die waren alle sportlich, außer dieser eine Sportlehrer. Der war bestimmt auch mal sportlich, so vor 30 Jahren oder so.
Ja, es gibt ja genau zwei Arten von Sportlehrern, ne? Es gibt die Sportlehrer, die nicht vormachen, einfach gar nichts.
Ja.
Ne? Das sind so 90%. Ne? Wir hatten einen zum Beispiel, da hätte ich jetzt auch gerade fast den Namen gesagt, der ist mittlerweile auch mit einer Schülerin verheiratet. Deswegen ist die Unterstellung, dass er ein Ficker war, jetzt nicht unbedingt so weit hergegriffen, vorsichtig formuliert. Aber bei dem war diese Horniness auf Schülerinnen halt so omnipräsent spürbar. Also wir sprechen jetzt von 13., 12. Klasse und so, also wo es schon um Erwachsene geht. Es waren jetzt keine Kinder, aber halt sehr junge Erwachsene. Und der hat halt wirklich immer so, ja, die Jungs, zieht euch schon mal um, ne? Geht schon mal umziehen hier, ne? Die Mädchen, da hat mir heute nicht gefallen, was ihr da abgeliefert habt, ne? Da machen alle Mädchen jetzt nochmal 50 Kniebeugen.
Und dann über die Hilfestellung.
Ja, also wirklich so, also wirklich unangenehm. Und wo du so dachtest, weiß ich nicht, ne? Und der Sportlehrer, den ich persönlich hatte, also den anderen kannte ich gut so, weil der in der Nachbarklasse war und natürlich hing das auch immer alles irgendwie zusammen, aber den ich persönlich hatte, der war halt der Vormachttyp, ne? Der hat halt gesagt so, ja, da muss man drüber springen können und ich konnte es natürlich nicht und dann ist er halt einfach aus dem Stand drüber gesprungen, weil der Typ halt so, der war Weltmeister im Seniorensport.
Ich glaube, so eine Geschichte von irgendwie einem Sportlehrer, der dann doch irgendwem zu nahe gekommen ist oder so, kann fast jeder erzählen. Und das ist schlimm auch für Leute, die selber Sportlehrer sind. Ne? Weil ich glaube, es ist unglaublich schwer, Unterricht zu machen, ohne irgendwann mal diesen Vorwurf zu bekommen. Ne?
Richtig. Und also, insgesamt, da muss man halt auch immer wirklich vorsichtig sein. Bei
sehr,
Lehrern,
sehr schwierig.
Es gibt ja wirklich diese seltsame also da finde ich, muss man Lehrer auch in Schutz nehmen. Weißt du, Lehrer, es gibt ja immer nur diese unglaublich schmale Messerscheide zwischen einem Lehrer, der cool ist und Schüler emotional an sich ranlässt. Also im Sinne von irgendwie ein cooler Lehrer.
Ja, so der Kumpeltyp so ein bisschen.
Der Kumpeltyp, aber der Kumpeltyp, der nicht ausgenutzt wird. Es gibt den Kumpeltypen, der verarscht wird, ne? Also den man dann so, ja, hallo Leute, ich bin der Thomas. Ja, Thomas, fick dich. Ja, das musst du aber jetzt nicht zu mir sagen.
Ja.
Solche Typen gibt's. Und dann gibt's halt den Thomas. So, weißt du, wo du weißt, wenn der Thomas die Stimme erhebt, dann hört man auf ihn. Aber trotzdem, den Rest der Zeit ist er einfach ein cooler Lehrer. Solche Typen hatte ich auch. Der hieß lustigerweise auch Thomas.
Ja.
Fällt mir gerade einfällt.
So
aber,
wie mein Bruder.
Ja, auch ein cooler Typ. Ach, jetzt kann man gerade ein bisschen. Oh, Entschuldigung. Jedenfalls, das hat nichts mit deinem Bruder zu tun. Nee. aber dieses Lehrer, also Lehrern diesen Vorwurf machen, gegenüber Schülern übergriffig zu sein oder so. Erstens ist es halt ein totales Todeskriterium für einen Lehrer, ne? Wenn du so ein, ist ähnlich wie wenn du im Labor jetzt, ähnlich wie wenn man vorgeworfen würden, kriegen würde, man hätte Kinderpornografie auf dem Handy oder so. Und das stimmt gar nicht. Und trotzdem hast du ab dem Moment, eine Art von Stigmata, dass du auch nicht weggewischt
kriegst. Ja, kann halt vorbei sein so, dann, ne?
Genau, da kann halt vorbei sein. Und wenn ein Lehrer diesen Vorwurf von der Schülerin kriegt, auch wenn das totaler Shit ist, das gab es ja in der Geschichte auch schon oft, dass Schülerinnen, die sich in Lehrer verliebt haben und abgelehnt wurden oder sowas, dann so ein Vorwurf, das heißt nicht, dass das nicht passiert, dass Lehrer solche Scheiße bauen, aber wenn du das einem Lehrer vorwirfst und das stimmt nicht, dann ist das im weitesten Sinne sein Lebensende.
So, ja, und deshalb meine ich glaube, fast jeder hat mal so eine Geschichte gehört oder kann es zumindest erzählen von irgendeinem Sportlehrer, weil ich glaube, gerade für Sportlehrer ist es halt schwierig. Oder da kommt das halt schnell, weil irgendwie ein Sportlehrer tatsächlich ja mit den Kids wirklich zusammen also arbeiten muss. Der steht ja nicht nur vorne, sondern der muss halt mal was vormachen. Der muss die im Zweifelsfall irgendwie auch auffangen, wenn die, was weiß ich, am Stufenbarren auf die Fresse fliegen oder so, ne? Schwierig.
Schwierig und bei dem Sportlehrer, bei dem ich das jetzt erzählt habe, ohne Namen, der hat halt eine Schülerin geheiratet. Also da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass das schon so, okay, er hat jetzt die 22-jährige Volleyballerin geheiratet. Das war etwas irritierend für alle Beteiligten.
Ja.
Abseits dessen, Reini, wir hatten gestern einen sehr schönen Livestream, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, war unterhaltsam.
Wo ich mal drauf eingehen muss, weil ich das bei YouTube auch schon lesen konnte, dass da jemand geschrieben hat, dass er sich Sorgen um mich macht und ich irgendwelche Muster von Alkoholikern wiederhole. Leute, entspannt durch die Hose atmen. Der Onkel trinkt, also ich glaube, ich war das letzte Mal richtig betrunken vor
gestern.
Ungefähr bei deiner Hochzeit vor anderthalb Jahren. Gestern hatte ich leicht einsitzen.
Ja, das stimmt.
Das stimmt, dass ich mir gestern über den Tag verteilt, glaube ich, 3 oder 4 Gin Tonic reingetan habe. Das werde ich jetzt auch nicht abstreiten. Das hat aber nichts mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun. Also ich bin weder jeden Tag betrunken, noch trinke ich jeden Tag Alkohol, noch könnte ich jetzt nicht einen Monat drauf verzichten. Also entspannt euch bitte.
Ich hatte ja.
Allerdings ist, entschuldige, den Satz muss ich noch sagen, in dieser ganzen Situation, in der wir gerade sind, ist man einfach die ganze Zeit zu Hause eingesperrt und tendiert dazu, abends im Sonnenschein dann eher mal zu sagen, komm, wir machen mal eine Flasche Wein auf.
Ja,
shame on me, aber das ist halt gerade so.
Ich hatte ja dieses Buch, ne, methodisch korrektes Bier trinken. Ich hatte häufiger mal, wenn ich auf der Bühne einen Vortrag gehalten habe, weil es halt im Rahmen, also zum Beispiel von Science Slams, ne, du da abends irgendwie in einer Kneipe sitzt oder so, mal ein Bier in der Hand, was dann natürlich sehr häufig irgendwie auf YouTube oder sonst wo vorkommt. Und das Witzige daran ist, ich trinke tatsächlich sehr, sehr wenig Bier. Also das, was ich so von Hörern und so weiter zugeschickt bekomme, das liegt hier im Kühlschrank und ich trinke immer mal eine Flasche, bevor sie irgendwie abläuft, so in etwa. Also sowas wie du gestern meinst, so ein Kasten Bier würde bei mir schlecht werden. Weil ich
wäre schon gewundert, dass du zwischendurch mal ein Bierchen
trinkst. Nee, tatsächlich super selten. Eigentlich immer nur in Gesellschaft, wenn man irgendwie so zusammensitzt. Ich würde sehr selten, also ich würde eigentlich nie auf die Idee kommen, abends, wenn ich irgendwo sitze, mir ein Bierchen aufzumachen. Das passiert quasi nicht. Also wenn dann vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie ein Weizenbier, wenn man abends irgendwie was essen geht oder so. Aber ich habe quasi auch nie sowas zu Hause.
Also mir ist ja auch bewusst, dass man, nee, also dafür muss ich erst keine rechtfertigen. Außerdem ist die, ich finde insgesamt, das ist ja jedem selbst überlassen und
ja, klar,
ist schwierig abzustreiten, dass man, oder wie soll man sagen, wenn man besonders engagiert abstreitet, Alkohol zu trinken, dann hat man oft ein Problem. Also sagen wir mal, in meiner Branche als Comedian kannte ich 1, 2 Kollegen, einer, der sich auch als schwerer Alkoholiker dann offenbart hat und seine Karriere beendet hat, mit dem ich ein paar Mal gearbeitet habe, der keinen Alkohol getrunken hat in der Gegenwart von anderen. Also ich war mit dem mehreren Shows, Fernsehshows, und der hat keinen Tropfen Alkohol zu sich genommen. Wir haben vor den Shows, hast du oft so, dass man dann beispielsweise bei Talkshows, bei der NDR Talkshow gibt es immer noch ein Glas Champagner, bevor die Show anfängt. So als, dann stehst du da mit Barbara und mit, wer das noch moderiert, hier, Dings da, der, wie heißt er nochmal, egal, der nette Kerl. Hubertus Meyer-Burkhardt, genau. Dann steht man da mit den anderen Gästen, stößt mit einem Glas Champagner an und selbst bei solchen Gelegenheiten war er immer der, abgelehnt hat. Und ein Jahr später kam halt raus, dass der zwar diesen Champagner abgelehnt hat, aber sich vor der Show 1,5 Flaschen Korn reingezogen hat. Hat es aber geschafft, es über Jahre zu verstecken. Das ist ja die Gefahr auch dabei.
Ja, ich glaube, gerade so bei Alkoholismus, ob das jetzt eine Krankheit ist oder nicht, da kann man auch drüber streiten, finde ich. Ne? Also, weil dann könnte ich andere Süchte oder andere Suchte auch Suchtkrankheiten nennen. Es ist nur irgendwie, ich glaube, Alkohol ist in unserem Kulturkreis so sehr akzeptiert, dass man, weiß ich nicht, also es würde ja keiner sagen, ich bin heroinkrank.
Ja, stimmt. Interessanterweise würde man, also ich musste gerade ein bisschen ausschrecken, als du sagtest, ob du das Krankheit nennen würdest.
Ja.
Ich würde halt immer bei dem Begriff Sucht im Ende bleiben und Sucht, wenn man, egal wie man sie interpretiert, ist ja sowas wie zumindest eine psychische Krankheit.
Also ja, natürlich. Eine psychische Abhängigkeit. Wenn du lange von irgendeinem Stoff abhängig bist, ändert das natürlich auch irgendwann deine Körperchemie und dann bist du auch körperlich tatsächlich abhängig und krank, wenn man das so sagen möchte. Ne? Aber das gilt ja jetzt nicht für Alkohol alleine. Das kannst du ja ausweiten auf alle möglichen Sachen, die dich in irgendeiner Form irgendwann mal körperlich abhängig machen oder auch psychisch. Und das könntest du auch Krankheit nennen. Es ist nur irgendwie so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft so der Alkohol ist ganz okay und da ist es eher eine Krankheit. Ne? Es ist bei allem, also ne, ich sehe da keinen großen Unterschied, ob man jetzt, weiß ich nicht, man kann sich auch, glaube ich, locker 10 Jahre am Stück morgens eine Nase Koks ziehen. Ne? Und auch noch ein funktionsfähiger Teil der Gesellschaft sein, genauso wie jemand, der sich.
Ja, ich sag mal so, aber man kann nicht jeden Morgen 2 Messpfeifen rauchen und immer noch ein Funktionsteil. Ja, also das wird dann wirklich eine knappe Nummer. So. Ja, wenn du das durchziehst, bist du ein harter Bursche.
Ja, wobei da gibt's, glaube ich, auch, also ich glaube auch, der Konsum von harten Drogen ist in unserer Gesellschaft weiter verbreitet, als man denkt. Das denken immer alle an den Junkie, der irgendwie am Bahnhof hängt und so weiter. Aber ich glaube, das ist nur ein Bruchteil der Leute, die tatsächlich abhängig oder süchtig sind von starken Schmerzmitteln, sei es jetzt irgendwelche Opiate oder sonstigem Kram. Ne? Ich glaube, dass das die Gesellschaft auch durchdringt, nur nicht so offensichtlich ist. Und wie gesagt, also ich glaube, in Alkoholismus abzugleiten, wenn man das denn so sagen möchte, ist in unserer Gesellschaft nicht so schwer, weil du das Zeug halt einfach überall kaufen kannst.
Ja, ne?
Und es ist billig. Alkohol, also harter Alkohol ist so unglaublich billig bei uns. Das ist Wahnsinn. Also ne, eine Flasche Jakon, was kostet die? Ein 5er?
Ja, viel mehr kostet die wahrscheinlich. Ja. Na, nie getrunken, aber ja, wahrscheinlich.
Und damit denke, kannst du dich richtig.
Billigste Schnaps, den du beim Aldi kriegst oder so 4-5 Euro höchstens.
Ne? Ja, das ist.
Da also die skandinavischen Länder machen es anders. Ne? Da ist ja enorm teuer. Also selbst ein Bier ist ja schon mal 6 Euro und bei Schnaps bist du, da fällst du komplett vom Stuhl, wenn du hörst, was sie dafür nehmen. Das Interessante ist aber, dass das, ich weiß nicht, worauf das fußt, ob das auf der einen Seite Steuergesetze sind. Ich meine, die Skandinavier kriegen es ja auch irgendwie besser hin, ihren Staat laufen zu haben.
Ja, ich glaube, es sind tatsächlich die Steuern, die darauf einfach unglaublich hoch sind.
Genau, aber was war die Intention, diese Steuern hochzusetzen, ist die Frage. War es die Intention, Menschen vom Alkohol fernzuhalten? Also sie einfach nicht zu verhindern, dass es eine Majorität an Alkoholikern in der Gesellschaft gibt? Oder war es die, was war die Intention, diese Steuern so hoch zu haben?
Ich weiß es nicht, aber ich meine mal sowas gehört zu haben, wie dass wenn du je weiter du nördlich kommst, werden ja, also hast du ja irgendwann auch längere Zeit Dunkelheit und so weiter, ne? Und dass Leute halt, wenn du durchgehend irgendwie sowas wie Polarnacht, jetzt nicht unbedingt, das ist ein bisschen weit nördlich, aber wenn du sowas in die Richtung hast, dass du halt eher depressiv wirst und eher dazu neigst, irgendwann mal dich halt wegzuhämmern. Ja, das. Also ich meine, ich fände es auch.
Ja, also ich glaube, dass das schon schwer. Also denkt an den Winter und wie schön das jetzt gerade ist. Also da muss man ja nicht drüber reden, dass man gerade massiv auflebt. Ne?
Ja. Und, ich meine, so generell zu Alkohol und so, unsere Drogenpolitik in Deutschland ist maximal irrational. Ne? Also Alkohol darfst du irgendwie, ab wann darf man Bier trinken? Ab 16? Du darfst ja ab 16 irgendwie den Schädel weghämmern, aber wenn du irgendwie LSD, MDMA oder weiß nicht, Gras haben willst, musst du zum schmierigen Dealer irgendwo am Hauptbahnhof gehen. Also
hast du da gute Kontakte, die ich aber es ist
bescheuert.
Also ich bin bei Drogen, ja,
rein. Unsere Drogenpolitik ist bescheuert, aber ich meine.
Unsere Drogenpolitik in Bezug auf zum Beispiel Haschisch, Marihuana, natürlich schreiben mir jetzt viele, ja, ich habe einen Freund, der ist drauf hängen geblieben oder ich habe einen Freund, der hat, weiß ich nicht, zwischen 17 und 18 irgendwie jeden Tag 3 Kilo Pott geraucht und der kriegt sein Leben nicht mehr klar und ist jetzt, was auch immer, psychotisch.
Ja, hätte der eine Kiste Bier gesoffen jeden Tag, wird der nicht mehr leben.
Klingt jetzt doof, aber genau wie du sagst, ne? Also hätte der sich jetzt jeden Tag irgendwie einen Eimer Bier reingehämmert, würde er sicherlich auch nicht fitter sein. Die Drogenpolitik ist wirklich seltsam.
Ja, das Problem ist, dass unsere Drogenbeauftragten, wenn man sich mal so die Historie der Drogenbeauftragten des Bundes anguckt, dann jagt die eine Ahnungslosigkeit die nächste. Also, es ist Wahnsinn.
Das ist ja wie bei Videospielen. Ne?
Ja,
also, wenn Killerspiele. Hieß ja nochmal Günther Beckstein, damals sagte er da, diese ganzen Killerspiele, wo man loszieht und zielmäßig Zivilisten töten muss. Also, und dann hat er, ich glaube, er hat von World of Warcraft gesprochen und sagt so, what? Wovon redest du? Alter, das ist ab 12 Jahren freigegeben. Das ist ja insgesamt ein Problem der Politik oftmals. Sagen wir mal, mit Unwissenheit über das eigene Ressortthema zu agieren, wo man dann so denkt, okay, der Betreffende hat offensichtlich gar keine Ahnung, wovon er da redet.
Ja.
Und ja, bei Alkohol, man darf es nicht verniedlichen. Wir kennen genug Beispiele aus unserem Umfeld und so. Und
wir jeder selbst.
Ist in der Gefahr. Ja, wir selbst. Nee, aber dieser Vorwurf, den, als ich den gelesen habe, habe ich so kurz drüber, also niemals würde die Gefahr bestehen, dass ich mir Sorgen mache, selbst Alkoholiker zu werden, weil ich da einfach sehr kontrolliert bin. So, ich kann jetzt auch wirklich problemlos nichts trinken und es interessiert mich überhaupt nicht.
Es ist halt immer
aber
die Frage nach die Häufigkeit
schien,
und Dosis.
Ich habe einfach eingetrunken und es war lustig. Also war einfach ein schöner Tag. So, weißt, ich habe halt auf der anderen Seite, wir sind ja alle im Moment in einer Sondersituation. Ich habe nicht so oft Situationen in meinem Leben, in denen ich, und das klingt jetzt etwas tragisch, unkontrolliert sein kann. Also mein Job erfordert einfach ein hohes Maß an Konzentration. Das ist klingt jetzt doof, aber das ist der Hauptteil meines Jobs, ist Konzentration. Es gibt Kollegen, die ich kenne, die wirklich seit langem Alkoholiker sind, das erstaunlicherweise hinkriegen auf der Bühne, aber ich habe nur ein einziges Mal angetrunken auf der Bühne gestanden beispielsweise und das ist das unangenehmste Gefühl der Welt.
Ja.
Wirklich, das ist nicht nur schwierig, das ist wirklich Hölle. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil du verlierst komplett das Gefühl dafür, was geht und was nicht geht und so.
Ja, ich war bei von den, weiß ich nicht, 50 Science Slams oder so, die ich gemacht habe, war ich vielleicht dreimal tatsächlich auf der Bühne auch ein bisschen zu gut angetrunken, weil ich bei der Auslosung ganz, ganz spät am Abend dran gekommen bin, ne? Da hast du irgendwie so 5 Slammer vor dir, geht eine Stunde, du sitzt da auf der Couch, neben dir steht ein Kasten Bier. Und irgendwann merkst du dann so, wenn du aufstehst, so, ui, das letzte Bier hätte ich mir vielleicht schenken sollen. Und das ist unangenehm.
das ist wirklich ultra unangenehm.
Aber ich find's vollkommen okay, wenn sich mal jemand hinsetzt und irgendwie ein Bierchen trinken möchte oder irgendwie, weiß ich nicht, auch was, einen Schnaps trinkt oder so. Ich find's aber genauso okay, wenn sich jemand hinsetzt und irgendwie sagt so, oh, heute rauche ich mal eine Tüte, heute schmeiße ich, weiß ich nicht, eine Pille, wenn man weiß, was man denn da hat, ne? Und nicht irgendwie was,
hast du jetzt gerade kurzzeitigen MDMA-Konsum als theoretisch wäre schon okay, wenn man weiß, was man hat?
Ja. Nee, ja, ist so. Also mal ganz ehrlich.
Wie verhalten sich denn deine Drogenerfahrungen, Reinhard?
Nicht so.
Leute, ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben einmal Kräutertabak geraucht mit meinem Opa. Aber wenn ihr Bock habt auf MDMA, wenn ihr Bock habt, euch ein bisschen Speed zu ziehen oder vielleicht einfach mal eine schöne Line oder auch theoretisch ein aufgekochtes Löffelchen Mess.
Nein,
der Aussage schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das nicht erlebt hat.
Ja, genau. Nein, man sollte damit vorsichtig sein. Man sollte sich aber auch tatsächlich, bevor man irgendetwas verteufelt oder gutheißt, darüber informieren, wie sowas ist, wie Suchtpotenzial, was für Auswirkungen das Ganze hat und so weiter, ne? Also wenn du nämlich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jemanden Konservativen von der CSU fragst oder so, ne, dann ist für den ein Joint der Teufel, ne? Und MDMA ist jetzt auch nicht so schlimm, genau wie LSD, das ist auch nicht so schlimm. Du ziehst dir das ja nicht jeden Tag rein und du bist ja auch nicht sofort abhängig oder so, ne? Und das macht dich auch nicht direkt kaputt, wohingegen andere Sachen, wie zum Beispiel Meth oder so.
Volksmusik. Ja, nein. Einmal und dann.
Sowas wie Meth oder so halt not even once. Und auch irgendwie, was weiß ich, Heroin oder sonst was. Man sollte sich halt halbwegs, sollte so gut wie möglich sich informieren, vielleicht mit Leuten drüber reden und auch gucken, ob die Droge zur entsprechenden Person passt. Ne? Jemand, der irgendwie psychisch, nein, ernsthaft, also jemand, der irgendwie psychisch labil ist oder irgendwie Angstzustände hat oder zu Depressionen neigt oder so, der sollte vielleicht nicht unbedingt eine LSD, also sich irgendwie LSD reinpfeifen. Ne? Weil
Herr Schmidtlein, wir haben da in Ihrer Biografie nachgeschaut, also Sie hatten da dieses traumatische Erlebnis, wo Sie fast ertrunken sind.
Nein, das muss jeder für sich selber
belasten
entscheiden.
Belasten Sie das noch oder können Sie sich jetzt vorstellen, dass wir Ihnen diesen Shit verkaufen?
Ach, hör mir doch mal zu. Das sollte halt jeder für sich selbst entscheiden und verantwortungsbewusst damit umgehen, so gut er kann. Und vielleicht auch, ne, wenn man irgendwie, was weiß ich, wenn man unbedingt mal LSD ausprobieren möchte, dann sollte man es mit jemandem machen, der es schon mal getan hat und der einem dabei vielleicht, also so ein Drug-Sitter, also jemand, der sich daneben sitzt und ein bisschen auf dich aufpasst oder so.
Also meine Drogenerfahrung ist, glaube ich, etwas umfassender als deine und diesen Satz kann ich unterschreiben, ja.
Ja.
Also wenn man sowas, und wir sprechen jetzt hier nicht von Heroin oder Mess oder so.
Ja, Scheiße, nee, sowas
bei
nicht.
Diesen Sachen, also bei Halluzinogenen oder Psilocybin-Drogen beispielsweise, ist es wirklich gut, in einem vertrauten, liebevollen Umfeld zu sein. Und das habe ich alles erlebt und das war sehr schön. Also ich werde meine Erfahrungen mit sowas jetzt hier nicht schildern, um da kein Vorbild zu sein, aber die Erfahrungen, die ich hatte, waren einhellig positive Erfahrungen.
Aber das kann auch anders sein, ne? Also deshalb.
Und völlig, das meine ich damit. Also ja. Wenn du beispielsweise dir halluzinogene Pilze nimmst, hat das zwei Seiten der Medaille. Also es gibt entweder, du hast wirklich einen Zustand, den du nie wieder vergessen wirst, weil er so eindrucksvoll ist in jeglicher Hinsicht. Oder du bist mit irgendeiner Belastung da reingegangen. Also du hast sehr viel Stress in letzter Zeit gehabt, du hast dich getrennt etc. Pilze zum Beispiel sind etwas, da besuchen dich, wie soll man sagen, der Geist der vergangenen Weihnacht besucht dich, wenn man es jetzt in Oscar Dickens Worten nennen will. Das heißt, entweder da tauchen viele schöne Erinnerungen auf oder das, was dein Leben gerade abfuckt, taucht auf und fickt dich richtig. Deswegen damit einfach sehr vorsichtig
sein. Ja, genau, man sollte mit sowas vorsichtig sein, aber generell finde ich so die in unserer Gesellschaft zumindest die Verharmlosung von Alkohol und die Verteufelung anderer Drogen, die im Zweifelsfall viel weniger schädlich sind oder auch viel, viel unbedenklicher sind, das ist halt irrational, ne? Das ist nicht gut.
Ja, ist definitiv rational. Ich meine, ich habe letztens ein Interview mit einem Forscher gelesen, das ich sehr interessant fand, weil der sagte, oder auch Don Winslow hat das gesagt, der sehr viele gute Krimi-Bücher geschrieben hat. Ich habe letztens eins gelesen, wie hieß das nochmal? Egal, Don Winslow, empfehlenswerter Krimi-Autor aus L.A., der hat gesagt, er ist für eine komplette Legalisierung aller Drogen, also aller Drogen. Und seine Argumentationsstruktur ist auch gar nicht so unschlüssig, weil er sagt, dass der weltweite Drogenmarkt und das, was dort mit zusammenhängt, Beschaffungskriminalität, Drogenschmuggel, Millionen von Menschen, die dort illegal in diese Produktion und in den Transport eingebunden sind und die Verbrechen, die damit wiederum verknüpft sind, diese würden so massiv zurückgehen, wenn man sagen würde, man reglementiert es, dass man es einfach kaufen kann, wenn man es
möchte.
Im weitesten Sinne kannst du ja auch sagen, das ist aber am Ende des Tages ist das auch so ein bisschen wie die Selbstmordzelle aus Futurama.
Ja, richtig. So alles ist auch, also komplett ohne Reglementierung ist halt auch problematisch, ne? Weil es gibt halt Substanzen, die deinen Körper richtig kaputt machen, ne? Und auch quasi instantan quasi abhängig, also ja, sowas wie Abhängigkeiten erzeugen oder so. Und du musst das ja nicht unbedingt freiwillig und bewusst genommen haben, ne?
Ja, fände ich das auch schwierig. Jetzt Heroin freigibt und irgendwie jeder, weißt du, doofe 17-Jährige, ja, der auf dem Geburtstag mal dick einen abliefern will, sagt so, guck mal hier, wie ich mir hier einmal einspritze.
Ja,
und zwei Wochen später fallen ihm die Zähne aus.
Ja, genau. Es sind halt nicht alle Menschen immer reflektiert und gerade auch Ansichten und so ändern sich ja auch im Laufe des Lebens oder Einstellungen oder Risikobereitschaft und ähnliches. Aber ich fände trotzdem, also in Summe fände ich einen liberaleren Umgang, weiß nicht, wie wir ihn zum Beispiel in den Niederlanden haben oder so, dringend mal angeraten. Zumindest bei, wenn man sie so nennen möchte, weicheren Drogen.
Ja, die Niederlande sind ja in vielerlei Hinsicht oft Vorbild, ne? Und bei Gras oder sowas denke ich auch, dass man da, dass der Umgang der Bundesrepublik damit doch eigentlich absolut rückständig
und
ist.
Und auch das also kann einen richtig, richtig umhauen und man liegt erstmal eine Viertelstunde in Amsterdam auf dem Rasen und
macht die Schildkröte.
Genau, und
so wie El Chapo Reinhard Remford, den wir nachher sogar dann noch Joints in die Ohren gesteckt haben beim Junggesellenabschied, weil wir dachten, vielleicht können wir ihn so wieder zum Leben erwecken.
Ich finde, an dieser Stelle
meine Beine nicht unbedingt spüren.
An dieser Stelle ist diese Folge leider zu Ende. Macht's gut.
Wie, willst du nicht mehr von deiner Pufferfahrung erzählen, Reinhard? Das war doch richtig krass, was du da abgeliefert hast. Ich hab dir von vornherein gesagt, dass das keine Frau ist, aber du wieder, ja komm, ist mir egal. Nach mir die Sinnflut.